Attention.
Bitte nehmen Sie schnell Platz, die Spieler sind bereit.
Just quiet quickly, please.
Für?
Hallo, da ist der Dominik Thiem.
Quiet, please, den TennisNet Podcast. Das verbale Hawkeye für alle Tennisfreunde, denen ein Aufschlag von John Isner nicht schnell genug ist.
Hallo, hier ist Roger Federer.
Wie tief ist der Sand in Roland Garros?
Hallo, ich bin Julia Görges.
Was hätte Dominik Thiem erst mit einer beidhändigen Rückhand anstellen können?
Hallo, hier ist die Angie Kerber.
Und? Wer bringt unseren Gästen eigentlich das Handtuch? Also, quiet please.
Quiet please, der TennisNet-Podcast. Es ist ein Zeitl her, dass wir uns das letzte Mal gehört haben, aber es gibt ein paar Dinge, über die man zwingend sprechen muss. Und das tun wir zum einen mit dem Chefredakteur von TennisNet, mit dem Chef, mit dem Turnierdirektor in Kitzbühel, Alex Antonitsch. Servus, Alex.
Servus, grüß dich.
Und, jetzt weiß ich, und wir machen es außerdem mit dem Davis Cup Kapitän, mit dem Sportdirektor des ÖTV. Der ist gerade in Seoul, das ist Jürgen Melzer. Servus Jürgen.
Hallo.
Jürgen, es ist so, der Dennis Novak hat vor ein paar Tagen ein Bild in seiner Story, glaube ich, gepostet. Es hat mich jetzt nicht wirklich gereizt, meine Urlaubsplanung umzuschmeißen und direkt nach Seoul zu fliegen. Wie ist es denn? Wie sind so die äußeren Umstände, mal abgesehen vom Sportlichen?
Ja, ich muss ehrlich sagen, ich war selber noch nie in Seoul, kann es auch gar nicht beurteilen, wie die Stadt ist, weil wir nur vom Hotel zur Anlage dürfen.
Ja.
Also wir sind in einer vollkommenen Bubble und deshalb kann ich jetzt gar nicht sagen, ob du hier Urlaub machen sollst oder nicht.
Ich hätte ein paar Tipps geben können.
Das ist deine Stadt, gell?
88 Olympia, ja, waren wir auch in einer Bubble wegen den Nordkoreanern.
Okay.
90 Einzel, 91 Doppel, ja. Und dann habe ich es aber auch lassen, ja. Also es ist einfach brutal groß und ja, nicht unser Welt, würde ich einmal sagen.
Wie schaut das aus, Jürgen? Ihr hupft ins Auto und dann müsst ihr durch die ganze Stadt fahren oder ist das logistisch relativ einfach, wie ihr zum Training kommt?
Na, es ist zum Glück, also das Hotel ist schon in der Stadt, aber es sind irgendwie so 15, 20 Minuten fahren wir bis zur Anlage, bis zu diesem Olympiazentrum. Sieht man eh noch die Freizeitanlage, also die Freiplatzanlage, sieht man noch dort, das Indoor-Tennis-Zentrum, das gleich daneben. Ja, man muss aber sagen, die sind echt, also in diesem Tennis-Zentrum dort, es hat zwischen 5 und 8 Grad, da sind die Plätze belegt. Also die spielen draußen. Jetzt weiß ich auch, warum die eigentlich draußen spielen wollten. Denen dürfte das offensichtlich nichts machen. Aber ich bin sehr froh, dass wir dann doch in die Halle gegangen sind, weil es ist einfach echt kalt.
Wie hast du deine Mannschaft vorgefunden? Also der Juri hat ja in Dallas sehr gut gespielt, gegen Pospisil dort einen Matchball vergeben. Also nicht vergeben, dann hat der Pospisil sehr schön abgewehrt. Dennis hat in letzter Zeit nicht so viel gespielt. Erler und Miedler kurz vor den Top 100 in Doppel. Wie findest du deine Mannschaft?
Also ich glaube, dass sich alle hier wohlfühlen. Also es ist sehr zügig, ein abgespielter Hallenplatz, ja, mit einem sehr flachen Ballabsprung. Was ein bisschen hilft, ist, dass es sehr kalt in der Halle ist. Also wir haben keine 13 Grad, glaube ich nicht. Ich glaube, dass wir drunter liegen. Das macht es ein bisschen langsamer, aber es ist trotzdem sehr, sehr zügig. Und ja, also die erster Trainingstag war natürlich noch mit Jetlag voll, da ist nicht viel gegangen. Ab Sonntag haben wir dann ein bisschen mehr gespielt. Heute muss ich sagen, waren so die ersten Sätze, die gespielt worden sind. Das war echt in Ordnung von Niveau her. Ich glaube, dass bis Freitag wird dann jeder eigentlich sich echt vom Jetlag auch entledigt haben und dann in Form sein. Also ich bin zuversichtlich.
Alex, wie siehst du da die Ausgangssituation? Der Sun Wukong ist der beste Weltranglistenplatz 65. Dennis ist, glaube ich, 143 im Moment. Juri 194. Alex, wie schätzt du da die Sachlage ein?
Im Grunde genommen hat man das noch immer, was man eigentlich ändern wollte oder warum der alte Davis Cup nicht so beliebt war, war wegen diesen Erstrundenpartien. Dass du da wegen einer Erstrunde in dem Fall nach Südkorea musst, mitten im normalen Turnieralltag. Wenn du jetzt die Papierform aber hernimmst, im alten Davis Cup würde ich sagen, kein Problem. Jetzt ein Sieg von den Kwon und es ist Feuer am Dach. Ja, weil auch wenn die anderen kein Mörder-Ranking haben, spielen können die alle. Und ein Punkt ist schnell geholt, entweder im Doppel oder im Einzel und noch dazu Best of Three, also nicht das alte Format. So gesehen ist es, muss man aufpassen. Aber natürlich sind die Österreicher jetzt von der Papierform her Favoriten. Aber den besten Spieler haben die Südkoreaner dabei.
Jürgen, also der Korn.
Ja, wobei ich dich da kurz korrigieren muss, glaube ich. Meinst du, dass nur drei Partien gespielt werden?
Nein, ich meine das Best of Five, Mann. Das Best of Five, Mann. Weil wenn ich jetzt hernehme den Burschen, den Kwon, und ich gehe davon aus, dass er beide Partien gewinnt, ja, also ja, dann habe ich mich schlecht ausgedruckt. Und ja. Best of Three ist natürlich eine Überraschung, viel, viel leichter. Und im Doppel kann schnell einmal was passieren, ja.
Absolut. Also, ich sehe es ähnlich wie der Alex. Also es ist, für mich ist es eine 50-50-Partie, weil die natürlich im Kwon den zu favorisierenden Einzelspieler haben, der, wenn man von der Papierform ausgeht, beide Einzel gewinnt und dann darf nichts mehr passieren. Und was man ein bisschen unterschätzt, die haben eigentlich ein eingespieltes Doppel. Mhm. Mit Nam und Song, die sich vor der Pandemie an die 100 gespielt haben, ich habe mir da jetzt ein paar Trainingssätze von denen angeschaut, die wirklich ordentlich spielen. Also die spielen klassisches Doppel, Surf and Volley, viel aus der I-Formation, sehr aggressiv. Also das ist selbst das Doppel, wo man sagt, okay, die sind jetzt im Ranking vielleicht ein bisschen weiter hinten, aber das hat einen Grund, weil die halt einfach wenig gespielt haben im letzten Jahr. Wird das eng. Also man merkt schon, dass sich die zu Hause fühlen auf so einem schnellen Belag, was man jetzt im Training sagen kann, kann dann oft auch mal anders sein, wenn es dann wirklich um was geht. Aber die haben schon das Spiel alle, dass sie auf so einem schnellen Boden wirklich gut spielen können.
Jürgen, jetzt habe ich letzte Woche, ich glaube in einer kleinen Zeitung habe ich es gelesen, wo ich zumindest interpretiert habe, dass es nicht ganz ausgeschlossen ist, dass du vielleicht unter gewissen Umständen auch zur Verfügung stehen würdest fürs Doppel. Gibt es diese Umstände oder habe ich da was falsch interpretiert?
Nein, das ist einfach nur so, weil wir halt einfach keinen fünften Mann mehr nachschicken konnten aus Corona-Gründen und Einreisegründen. Habe ich mich einfach als Fünfter dazugeschrieben, wenn ich schon da bin und sollte noch irgendwer krank, Corona-Kriegen verletzen. Und dann wäre es eine Möglichkeit, aber wenn Alex unten bleibt, spiele ich sicher nicht.
Jetzt haben der Alex und ich beherzte Diskussionen geführt hinter den Kulissen, mehr was das Finalturnier angeht, ob das jetzt überhaupt nach der Davis Cup ist. Der Alex fährt eine sehr strikte Linie. Ich versuche hier und da was Positives auch dem neuen Format abzugewinnen. Jetzt diese erste Runde in Südkorea, wie viel, Jürgen, hat das noch mit dem klassischen Davis Cup, den der Alex und du lieben und schätzen gelernt wird, wo ihr große Erfolge gefeiert habt, wie viel hat das jetzt dieses Wochenende, auch wenn es nur zwei Tage sind, mit dem klassischen Davis Cup noch zu tun?
Naja, noch viel mehr als alles andere, was dann im September und Dezember kommt. Also das muss man schon sagen, früher hatten wir auch mal in der ersten Runde, also ich zumindest, wir haben auch mal in Australien gespielt, in Chile oder so. Also das kann schon mal passieren. Ich bin da, wie ihr beide wisst, sehr nah an Alex dran. Also ich war ein absoluter Fan vom alten Davis Cup, dass dieses Heim- und Auswärts-Flair ist extrem wichtig. Und ob jetzt wenn es dann vielleicht in Abu Dhabi stattfinden soll, Österreich gegen Belgien spielt, glaube ich, interessiert dort relativ wenig Leute. Also wäre es schön, wenn das irgendwie wieder zurückkommen würde, aber ich glaube nicht, dass das passieren wird.
Ich möchte es vielleicht ein bisschen klarstellen, Jens. Bin ich ganz beim Jürgen, aber es ist genau wegen dieser Partien gegangen, dass das halt schwer ist, jetzt irgendwelche super Spieler aus dem Land für die erste Runde in Südkorea oder in Chile oder irgendwo zu begeistern. Das war nämlich eins der Hauptgründe, weil ich kann mich erinnern, sogar im September, wenn es darum gegangen ist, Semifinale zu spielen nach den US Open, waren eigentlich fast alle Stars immer an Bord, außer sie waren verletzt. Ja? Oder dann ein Finale zu spielen im November. Also Da hast du fast alle an Bord gehabt, auch die Superstars. Und deswegen war ja der Wunsch eigentlich, dass man schaut, dass man mit den ersten Runden was macht, dass man das vielleicht auf Regionen aufteilt, ja? Dass es ein bisschen sinnvoller gestaltet wird und man nicht für eine erste Runde nach Japan oder nach Südkorea fliegen muss. Aber wie gesagt, ich bin ganz beim Jürgen, es ist einfach mit so viel Geld dieses Format gekauft worden von den Verbänden, ja? Vor allem von den kleinen Verbänden, in der Zustimmung der kleinen Verbände. Und ich glaube aber, dass es der Entwicklung des Tennis nicht gut tut. Weil wir haben ja gesehen, auch wenn wir ein Quali spielen gegen Australien, was in Graz los war. Ja? Also so gesehen, ja, ich bin bei dir, dass sie jetzt, ich glaube, das dritte Format schon probieren heuer. Geld gibt es viel, viel weniger, als eigentlich versprochen worden ist für diese Zustimmung. Und jetzt werden wir sehen. Jetzt haben wir dann im September noch einmal etwas mit 16 Teams in 4 Ländern. Keine Ahnung, ob ich da wieder denselben Belag spielen muss, weil das ist ja auch so ein Thema. Ich kann mir jetzt in Brasilien spielt auf Sand. Das Finale wird, nehme ich an, wieder auf Hartplatz gespielt. Weiß nicht, was im Semifinale passiert. Also das Ganze ist eher, wir suchen noch, was vielleicht irgendwie funktionieren könnte. Ja, und das finde ich einfach um so einen Bewerb, ich finde es einfach extrem schade. Aber letztendlich hat das Geld entschieden und nicht, weil alle gesagt haben, das ist so toll, dass wir so ein Format haben. Mhm.
Jürgen, Brasilien ist angesprochen worden. Dein deutscher Kollege Michael Kohlmann hat die freudige Nachricht vernommen, sehr kurzfristig, dass sein Spitzenspieler Alexander Zverev, nachdem Eklat in Acapulco jetzt doch Zeit hat. Hast du in letzter Zeit mit dem Dominik ein bisschen Kontakt gehabt oder war das, sagen wir mal so, Anfang des Jahres schon klar, dass der Dominik in Südkorea nicht zur Verfügung stehen wird?
Ja, nach der Auslosung. Also es war nicht klar, wenn wir es ausgespielt hätten, glaube ich, dass er zur Verfügung standen wäre, wenn er fit gewesen wäre. Also da ist schon sehr viel Konjunktiv dabei. Als ich die Auslosung gesehen habe mit Auswärts in Südkorea, ich habe kurz darauf im Galo telefoniert, war relativ schnell klar, dass sich das nicht ausgehen wird in seiner Planung. Okay. Für Deutschland freut es mich natürlich, dass der Kohle auf den Sascha zurückgreifen kann. Für uns ist es relativ wurscht.
Ja, das dachte ich mir schon. Und nur jetzt ganz, ich weiß, es ist ein ungelegtes Ei, aber es ist, ich habe schon einen leichten Optimismus, einen großen Optimismus, dass der Dennis, der Jure, der Alex, der Luki und du, dass ihr das wuppen werdet. Aber denkst du, dass es, ich weiß, ein sehr ungelegtes Ei, denkst du, dass es möglich ist, dass der ÖTV sich noch einmal bewirbt um eine dieser 4 Austragungsorte im September? Weil Innsbruck wäre ja theoretisch ein Traum gewesen, dass es praktisch dann wegen Corona ohne Zuschauer stattfinden hat müssen. Dafür kann ja keiner was.
Also persönlich glaube ich, dass schon ein paar Standorte vergeben sind, so im Hintergrund. Das ist jetzt so mein Gefühl. Ich habe keine, das ist jetzt einfach nur so mal, was ich mir denke. Und dann werden vielleicht noch 2 offen sein. Ob es möglich ist für eine ÖTV, zuerst einmal müssen wir gewinnen. Und in Wahrheit hätte man sich ja schon längst bewerben müssen. Also das ist ja schon vor dieser Runde, war ja schon die Deadline. Okay. Was für mich ja auch absurd ist, weil wie soll ich, also als Land, das sich nicht qualifiziert.
Aber Jürgen, es ist ja auch so, dass du teilweise schon vorab Austragungsstätten reservieren musst. Also ich kann mir nicht vorstellen, dass du irgendwann jetzt dann Mitte März, wann die Auslosung feststeht, irgendwo Beispiel kriegst im September.
Definitiv. Glaube ich auch nicht. Deswegen ist es halt sehr, sehr schwierig. Also absolut. Ich verstehe natürlich die andere Seite auch, dass man das früh fixiert. Aber wenn wir nicht dabei sind, so ein Event zu veranstalten, ich weiß nicht, wenn du da Pech hast und du hast keine attraktive Gruppe, weiß ich nicht, wie rentabel das ist. Also ich hoffe es.
Und die bleibt dabei. Ich bleibe dabei. Es ist im September auch nicht garantiert, dass alle Superstars dann antreten, ne? Nach dem US Open.
Absolut.
Ja, und man muss ja mal schauen, wer dann überhaupt spielen darf. Und das bringt uns jetzt, Alex, ein kleines Häusl weiter. Das beherrschende Thema in diesen Tagen ist der Krieg in der Ukraine und eben die Frage, was mit den russischen Sportlern passiert, was passieren soll. Das IOC hat jetzt empfohlen, seinen Mitgliedsverbänden, russische und weißrussische Sportler nicht an internationalen Wettbewerben teilnehmen zu lassen. Die regierenden Davis Cup Champions sind die Russen. Die regierenden Billie Jean King Cup Champions sind die Russinnen. Beides wird von der ITF veranstaltet. Nach allem, was ich weiß, ist die ITF Mitglied im IOC. Alex, was glaubst du, was passieren wird mit Russland im Davis Cup, im Billie Jean King Cup und was im schlimmsten Fall wird passieren mit Daniil Medvedev, mit Andrei Rublev und Co.?
Ja, zunächst muss man mal sagen, das ist eigentlich ein Wahnsinn, was da passiert. Und das ist, ich sage, bis vor kurzem war das unvorstellbar, weil das war, alle Auseinandersetzungen waren gefühlt so weit weg, aber jetzt, das ist 400 von Wien. Wir haben die ersten Flüchtlinge gesehen bei uns und wenn du einen Stachowski verfolgst, der jetzt eingerückt ist und mit der Waffe irgendwo steht, also das ist einfach unverständlich und für mich ist es überhaupt schwer jetzt zu diskutieren, was macht man mit dem Sport. Also ich glaube, wenn, dann muss man geschlossen auftreten. Es kann nicht jetzt sagen, Eishockey zum Beispiel schließt Russland und Weißrussland aus, im Skifahren teilweise auch, im Fußball auch, was macht man jetzt im Tennis? Ich glaube, Rublev und Medvedev haben sich in ihren Möglichkeiten super verhalten, auch mutig verhalten, auch gegen das gestellt, was da ein Mann in ihrem Land veranstaltet. So sehe ich das. Und die jetzt zu bestrafen, ob sie dann eventuell unter neutraler Flagge spielen oder keine Ahnung was. Man, das beste Zeichen ist das, was der Rublev gemacht hat. Der spielt mit dem Molchanov Marseille und gewinnt das. Mhm. Das ist ein Ukrainer. Oder vielleicht treffen sie sich mit der Svitolina, Sabalenka, Medvedev, Rublev und spielen eine Exhibition für die Opfer in der Ukraine. Aber es ist so schwer zu sagen, weil jetzt sagen wir mal ganz ehrlich, was können die dafür? Ja? Ja. Dass sie jetzt nicht für Russland auftreten oder du nicht irgendwo russische Flaggen und russische Hymnen hören willst, das versteht jeder. Aber irgendwie sollte man es schaffen, dass der Sport gemeinsam vorgeht. Und dass es keine Veranstaltungen in Russland jetzt gibt, ich glaube, das ist vollkommen klar. Verstehe ja nicht, warum, ich glaube, der Grand Prix Formel 1 ist abgesagt, aber warum ETB nach Moskau und St. Petersburg am Kalender hat, für mich unverständlich.
Jürgen?
Ja, ich kann mich da nur dem Alex anschließen. Also ich glaube einfach, als Einzelsportler da jetzt irgendwie zur Verantwortung gezogen zu werden und jetzt ausgeschlossen von Turnieren zu werden, ist extrem hart. Rublev hat sich klar dagegen bekannt, Medvedev auch. Also für mich wäre ein Kompromiss, sollen sie unter neutraler Flagge spielen, ohne dass Russland daneben steht. Logischerweise erwartet man jetzt auch von der ATP, dass die so schnell wie möglich die Turniere dort absagen. Und das sollte jetzt dann schon passieren. Es ist einfach unvorstellbar. Ich meine, ich habe mit Stachowski noch vor 10 Tagen telefoniert und jetzt steht er mit dem Quer da und muss sein Land verteidigen. Also das ist, wie gesagt, ein bisschen was über 400 Kilometer von uns entfernt. Ja. Also so weit weg ist das dann nimmer mehr. Und wenn man dann jetzt hört, der droht schon mit Atomwaffen, dann wirst du schon ein bisschen hellhörig. Und dann bekommt man es, finde ich, auch, ich meine, auch sehr viel Respekt und vielleicht auch ein bisschen Angst, weil weiß das, was dem Verrückten jetzt unter Anführungszeichen, so kann man ihn für mich bezeichnen, weil alles andere, das ist alles andere als rational für mich jetzt. Was dem einfällt. Ja. Und deshalb, ja, es ist für den Sport einfach sehr schwer, weil ob jetzt der Fußballclub, die Fußballer, die teilweise nicht einmal Russen sind, dass die jetzt nicht spielen dürfen, ist hart, aber auf alle Fälle muss man schon zeigen, dass halt so nicht geht. Mhm.
Abschließende Frage noch, Jürgen, und auch an dich, Alex. Wenn ihr bei ATP-Turnieren angetreten seid, seid ihr dann für Österreich angetreten oder, weil das höre ich ja oft auch in Kitzbühel vom Plattsprecher und in Wien vom Hallensprecher, representing Argentina. Und das weiß ich gar nicht. Oder ist man auf der ATP-Tour dann als Jürgen Melzer angetreten, der halt in der glücklichen Lage ist, aus Österreich zu kommen? Oder war das auch auf der ATP-Tour so, wie es im Davis Cup ganz natürlich war bei dir, Jürgen?
Ja, es macht schon einen kleinen Unterschied, ob du jetzt eine Davis Cup Partie spielst, wo du in einem Team bist, wo du wirklich dein Land repräsentierst. Das tust du natürlich auf der ATP nur in gewissermaßen auch. Aber es ist schon einmal was anderes. Aber ich glaube, sowohl der Alex als auch ich haben immer sehr stolz unsere Farben vertreten. Und deswegen hast du auch als Österreicher dort gespielt. Und du hast klar in erster Linie mal für dich gespielt, weil es ein Einzelturnier war, weil es jetzt nicht für eine Mannschaft war. Aber wenn du jetzt dann gestanden bist irgendwo und Turnier gewonnen hast, glaube ich schon, dass sich die Fans in Österreich gefreut haben. Wie gesagt, ich habe den Adler immer mit sehr stolz getragen. Insofern habe ich mich damit auch identifizieren können.
Ja, also das bei den Fans keine Frage. Alex, wahrscheinlich ja. Ähnliche Empfindungen.
Ja, ich mein, da hast du jetzt wahrscheinlich die zwei Falschen gefragt. Ja, weil Davis Cup war für mich immer ein anderer Sportart. Hm. Noch dazu muss ich sagen, aber ich habe auch, ich kann mich erinnern, wie ich als 14-Jähriger diesen ersten Österreich-Anzug gehabt hat, ich habe gedacht, den habe ich gar nicht mehr ausgezogen. Natürlich ist man stolz auf das Ganze. Ein blauer Adidas mit rot-weiß-rote Streifen, kann mich heute noch erinnern. Ja. Den hat es für jede Sportart gegeben, wenn du irgendwann einmal ein Nationalteam vertreten hast. Aber wie gesagt, das stolz, auf der anderen Seite glücklich, in so einem Land zu leben. Und doch schaut man dann über die Grenzen, denn ich bin ja noch zum Davis Cup gefahren in der Sowjetunion. Ja? Mhm. Und das war teilweise unvorstellbar. Da hast du halt als Junge so wenig Gedanken gemacht. Und wenn du jetzt halt dorthin gefahren bist oder irgendwie, es war anders. Es war halt alles anders. Das hat sich alles erledigt gehabt für mich, ja, den Anschein. Und was man jetzt sieht, ja, ich kann es nur beim Jürgen wiederholen, unverständlich das Ganze. Und man kann nur hoffen, dass da ein Mann irgendwann einlenkt oder man zumindest, das befürchte ich ja, Chance gibt, dass er nicht ganz sein Gesicht verliert, weil ansonsten weiß man nicht, was man denen noch zutrauen kann. Aber Fakt ist, Davis Cup war für mich immer was ganz, ganz Besonderes, weil es einfach die einzige Veranstaltung ist, wo du als Team quasi für dein Land auftrittst und nicht für die allein spielst, sondern es reicht ja schon, wer aller mit ist. Schauen wir jetzt dort in Seoul, und das ist sicher keine große Abordnung, wer aller mit ist. Mhm. Ja. Und irgendwie hast du einfach wesentlich mehr Verantwortung und das macht aber auch Spaß. Es macht einfach einen Riesenspaß, wenn du gewinnst, sind viel mehr Leute involviert. Wenn du verlierst, sind ein paar mehr, die trösten.
Ja. Ja, also, wenn ich es richtig gesehen habe, dann wird der ÖTV im Stream übertragen. Wer mehr weiß, schreibt uns bitte, aber ich glaube, das ist das Einzige, was ich bis jetzt...
Ja, ÖTV Alex hat ausgesendet, sie übertragen den Davis Cup ab 2 Uhr früh live, also gar nicht hinlegen, sondern wahrscheinlich ist besser gleich aufbleiben.
Direkt durch, meine Nacht von Freitag auf Samstag. Jürgen, vielen Dank, viel Glück. Deine Aufstellung ist ja von selbst eigentlich gegeben, im Einzel zumindest, oder hat der Alex Erler, wenn er Trainingsleistungen zeigt, wie noch nie zuvor, auch die Möglichkeit, dass er sich noch einspielt?
Na, also man muss schon sagen, es müsste etwas passieren, dass da jetzt eine Überraschung passiert. Also wir sind da schon mit zwei Leuten da, die auch in der Vergangenheit der Jury in Innsbruck, der Dennis sowieso immer beim Davis Cup auch ihren Mann gestanden haben. Hm. Und also da muss man jetzt kein Prophet sein, dass die zwei schon wahrscheinlich gemeinsam Freitag auflaufen werden.
Sehr schön. 2 Uhr früh wach bleiben. Danke Jürgen. Danke Alex,
alles
das
Gute.
War's. Alles Gute.
Dankeschön. Ciao. Ja.
Spiel, Satz, Sieg. Das war Quiet Please, der Tennisnet-Podcast. Liked uns auf Facebook, folgt uns auf Instagram und verpasst auf keinen Fall unsere Live-Ticker auf tennisnet.com. Neben all den anderen Artikeln, Gewinnspielen und Serviceberichten.